SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, oben in den Wäldern. Folge 1.
Im Juni waren sie hierher gekommen. Sie waren vor den Leuten aus dem Dorf davongelaufen und den Pfaden der Hirsche gefolgt, durch Wälder, Täler und Farnhaine, über Moore, die unter ihrem Tritt erbebten. Sie liefen so schnell sie konnten. Dampf stieg von den Sümpfen und Wiesen auf. Brombeergestrüpp zerschnitt ihnen die Kleider, die ihnen bald in Fetzen um die Schultern hingen. Sie stürzten durch das Dickicht, verbargen sich in hohlen Bäumen und in Bärenhöhlen, klopften mit Stöcken an die Höhlenwände, bevor sie eintraten. Sie flohen, als wäre es ein Kinderspiel, als hätten sie etwas stibitzt und sich mit der Beute davongemacht. »Meine Beute«, flüsterte er, als er ihre Lippen berührte. Eine diebische Freude erfüllte sie, und sie lachten. Niemand würde sie finden. Ernst dreinblickende Männer marschierten an ihnen vorbei, die Hakenbüchsen im Anschlag, spähten ins Unterholz, stopften fettige Klumpen Tabak in ihre Pfeifen. Sie hatten der Welt entsagt. Fort aus England und fort aus der Kolonie. Wächter der Natur. Seien sie von nun an, erklärte er ihr, ein neues Reich hätten sie betreten. Sie lag neben ihm inmitten der Blätter, im Inneren des Stammes einer hohlen Eiche und reckte den Kopf, um die Riemenstiefel zu betrachten und die ledernen Scheiden, die über der wurmlöchrigen Decke der Welt hin und her schwangen. So nah, dachte sie, und biss in seine Hand, um ihren Übermut zu zügeln. Arm in Arm beobachteten sie die Spürhunde und begegneten deren Blicken, sahen ihnen an, dass jene sie erkannten, bemerkten das verschwörerische Zittern ihrer Schwänze, als die Hunde weitertrotteten. Sie liefen. Auf offenen Feldern versteckten sie sich im Schatten der Vogelschwärme, in Flüssen unter dem silbernen Schleier der Fische. An ihren Schuhen lösten sich die Sohlen. Mit Streifen ihrer Kleider banden sie sich Stücke von Rinde unter die Füße, verloren sie aber, als sie durch die Sümpfe wateten. Barfuß liefen sie weiter durch den Wald. Und wenn sie zu einem geschützten, schattigen Plätzchen kamen, wo sie sich allein wähnten, zog er ihr die Splitter aus ihren Füßen. Sie waren jung und konnten stundenlang rennen. Und der Juni versorgte sie mit seinen Beeren und mit achtlos abgestellten Bauernkarren. Sie legten Pausen ein, um zu essen, zu schlafen, zu stehlen, sich auf Wiesen in raschelnden Goldrauten zu wälzen. An versteckten Teichen hob er sie triefend aus dem Wasser, setzte sie auf moosbewachsene Steine und küsste die Bäche, die von ihren Locken und ihren Beinen flossen. »Ob er wisse, wohin er wolle?« fragte sie ihn, zog ihn an sich, kostete seinen Mund und stets lautete seine Antwort »Fort!« Sie liefen nach Norden, in die nördlichen Wälder und dann dem Sonnenuntergang entgegen, kümmerten sich nicht um Grenzen, aber die Berge zwangen sie zu Umwegen und die Sümpfe hielten sie auf, und nach einer Woche hätten sie überall sein können. Aber wen kümmerte das? Flüsse trugen sie mit sich und ließen sie an fernen, von der Sonne gewärmten Ufern wieder frei. Das Gestrüpp teilte sich vor ihnen, schloss sich hinter ihnen. In den Stromschnellen spürte sie, wie ihr das Schmelzwasser des Frühlings zwischen die Schulterblätter hämmerte, sah ihm zu, wie er durch das Bachbett watete und mit bloßen Händen Fische fing. Und er harrte ihrer mit einer feuchten Decke, die er ausbreitete wie ein paar Flügel und in die er sie wickelte, bevor er sie zu Boden sinken ließ. Ausgerechnet in der Kirche hatten sie einander kennengelernt. Sie hatte von ihm gewusst, war vor ihm gewarnt worden, hatte gehört, dass er drüben in England Unruhe gestiftet und ein Schiff bestiegen hatte, um seinen Häschern zu entkommen. Er war aus Plymouth und aus New Haven geflohen und hatte sich in einer Hütte am Rande Springfields niedergelassen. Sie sagten, er sei gottlos, verkehre mit Heiden, verschwinde regelmäßig in den Wäldern, um an Ritualen der Wilden teilzunehmen. Zweimal hatte sie gesehen, wie er sie anschaute. Einmal war sie ihm auf der Straße begegnet. Das war alles. Aber ihrerseits bedurfte es nicht mehr. Sie spürte, dass sie zusammengehörten. Während der Predigt schaute er sie an, und sie spürte, wie ihr unter seinem Blick im Nacken warm wurde. Draußen bat er sie, ihn auf der Wiese zu treffen. Und auf der Wiese bat er sie, ihn am Flussufer zu treffen. Sie war John Stone versprochen, einem Pfarrer, der doppelt so alt war wie sie und dessen erste Gemahlin im Wochenbett gestorben war. Gestorben vom Kinde, berichtete ihr ihre Schwester, ihren Wunden erlegen. Am Flussufer, unter den wachsamen Augen der Silberreiher, nahm ihr Geliebter ihre Hand, versprach, was zu versprechen war, rollte seinen Grashalm mit der Zunge hin und her. 7 Jahre war sie schon dort. In jener Nacht brachen sie auf. Ein Komet erleuchtete in der Richtung, in die sie flohen, den Himmel. 3 Kartoffeln aus dem Garten einer Hebamme, 2 Zwieback aus der Tasche eines schlafenden Hirten, 1 Huhn vom Gehöft eines Siedlers, 1 Legehenne, die er unter den Arm geklemmt mit sich trug. »Meine Elfe«, rief er seiner Geliebten im Schutze der Dunkelheit zu, und sie erwiderte seinen Blick. »Er ist verrückt«, dachte sie, »nackt bis auf ein paar Fetzen Kleidung, seine Axt, sein gackerndes Huhn. Und wie er sprach, von Flora, vom Königreich der Kröte und der Moormuschel, von den Sternenlandschaften der Glühwürmer, von der Herrschaft des Wolfes und des Bären und von der Blüte des Schimmelpilzes. Und um sie herum, im Wald, aller Orten, die Geister eines jeden Vogels und Insekts, einer jeden Tanne, eines jeden Fisches.« Sie lachte. Wie sollte für all das Platz sein? Da gäbe es mehr Fische als Fluss, mehr Vögel als Himmel, 1000 Engel auf jedem Grashalm. »Psst«, sagte er, seine Lippen auf den ihren, »dass du sie nicht demütigst, den Waschbären, den Wurm, die Kröte, das Irrlicht.« Sie liefen. Sie heirateten auf einer Lichtung, schworen einander in einer hohlen Eiche die Treue. An den Bäumen wuchsen Pilze, groß wie Pferdesättel. Graue Vögel, rote Schlangen und orangefarbene Lurche waren ihre Trauzeugen. Die Heidelbeeren streuten Blütenblätter. Der Geruch von Heu stieg vom Farn auf, den sie zertraten. Und dazu der Klang, das Surren, das Tosen der Welt. Sie liefen. Die letzten Bauernhöfe lagen weit hinter ihnen. Jetzt gab es nur noch den Wald. Sie folgten alten indianischen Pfaden, durch Haine, gezeichnet vom Feuer, mit grünen Gewölben, die bis in den Himmel ragten. An besonders heißen Tagen kletterten sie die Flüsse hinauf, das Huhn auf seiner Schulter, ihre Hand in der seinen. Glimmer bestäubte ihre Fersen wie Silberstaub, Libellen an ihrem Hals, Flughörnchen in den Bäumen über ihnen und im schluffigen Sand die Abdrücke der Pfoten großer Katzen. Mitunter blieb er stehen und zeigte ihr die Spuren von Menschen. »Freunde«, sagte er, und er sagte, er spreche die Sprache der Menschen diesseits der Berge. »Doch wo stecken sie?«, fragte sie sich, und sie starrte in das Grün, das sie umgab, denn sie spürte Angst und Einsamkeit, und sie war sich nicht sicher, was von beidem schlimmer war. Und dann, eines Morgens, erwachten sie auf dem Waldboden unter den Kiefern, und er verkündete, sie würden nun nicht mehr verfolgt. Das verrieten ihm die Stille, die Luft, der klare sommerliche Windhauch. Die Natur hatte sie empfangen. In der Kolonie machte man durch 2 Namen im Register einen schwarzen Strich. Die Kinder warnte man, sollten sie noch einmal von den beiden sprechen, bekämen sie eine Tracht Prügel. Am 7. Tag erreichten sie das Tal. Über ihnen ein Berg. Hirschspuren führten über eine Wiese, die nach Norden hin anstieg und schmaler wurde, durch die frischen Überreste eines Waldbrandes. Ein schmaler Pfad führte an einem plätschernden Bach entlang zu einem von Binsen gesäumten Teich. Auf der anderen Seite des Hangs eine Lichtung, von Bibern benagte Baumstümpfe, blassgrüne Keimlinge, die aus der fruchtbaren schwarzen Asche sprossen. »Hier«, sagte er. Singvögel flogen zwischen den verkohlten Bäumen hindurch. Sie entledigten sich ihrer letzten Lumpen, schwammen und schliefen. Alles war so licht, so rein. Aus seiner kleinen Tasche holte er einen Beutel mit Kürbis- und Maissamen und Kartoffelstücken hervor. Mit großen Schritten maß er den Hügel ab. Das Huhn lief ihm hinterher. Am Bach fand er einen breiten, flachen Stein, brach ihn aus der Erde und trug ihn zurück zur Lichtung, wo er ihn behutsam auf den Boden legte. Hier. Der Todesengelbrief. Anonym. Am 7. Juli kamen, mitten in der Nacht, in großer Zahl die Heiden ins Dorf. Und ich lag mit meinem Kinde wach, als ich das Feuer auf den Palisaden sah und Schüsse und Geschrei vernahm. Dann erwachte mein Gemahl und bedeutete mir, mich mit dem Kinde zu verstecken. Schnell lief er, die Türe zu verriegeln, aber da brachen sie bereits auf, schlugen ihn nieder und meuchelten meinen Gemahl, trotzdem er noch im Hemde war. Dann kam einer der Iren und befahl mir, ihm zu folgen. Doch ich ward von solcher Furcht erfüllt, dass ich mich nicht zu rühren vermochte, trotzdem das Haus brannte und der Zunder von den Dachsparren prasselte. Ich dachte, ich wolle lieber mit meinem Gemahl sterben, als mitgehen mit diesen mörderischen Kreaturen. Aber die Heiden packten mich und mein Kind. Draußen war es ob der brennende Tag hell. Ich sah, wie meine Verwandten und Nachbarn getötet wurden. Mein Schwager ward vor meinen Augen niedergemetzelt, mein Vetter erschossen, sein Bauch aufgeschlitzt. Sie fielen über uns her wie der Wolf über die Lämmer. Überall verstreut lagen Stühle und Harken und anderlei Dinge, mit denen die Menschen kämpften. Dann schien die Furcht über die Heiden zu kommen, denn sie riefen einander zu und rannten zur Bresche im Zaun. Da packte mich jener, der mich zuerst ergriffen, und ich trug bloß Strümpfe ohne Stiefel. Bei mir waren meine Nachbarn, und einige hielten ihre Kinder, und einige trugen nichts als ihre Nachtkleider. Als wir anhielten, blickte ich zurück, sah das Dorf brennen und im Scheine des Feuers die weinenden Gesichter meiner Nachbarn. Dann kamen unsere Häscher und befahlen uns, ihnen zu folgen. Sie marschierten mit uns durch den Wald. Wir waren 6 Indianer und 20 Gefangene, aber keiner entfloh. So wehmütig war uns zumute, und solche Angst bereitete uns die Wildnis. In meiner Nähe war meine Base, und sie weinte und sagte mir, alle seien sie tot, mein Vater erschlagen, meine Mutter erschlagen, meine Schwester erschlagen. Sie selbst habe mit ansehen müssen, wie man all jene mit dem Beil niedergestreckt. Dann betete ich zum Herrn, er möge mich zu sich holen. Aber da ich zuvor des Herrn Missfallen erregt, wollte er mich noch länger auf Erden leiden lassen. Mit jedem Schritt entfernte ich mich weiter von meiner Heimstatt und ging tiefer in den dunklen Wald hinein. Dann dämmerte der Morgen, und sie hießen uns schneller marschieren, da sie fürchteten, wir würden entdeckt. Ich war so benommen, dass ich mich hätte hinlegen wollen, doch jene, die die Kraft verließ, wurden geschlagen. Ich hielt mein Kind und versuchte, es zu stillen. Am Nachmittag durften wir ruhen, und da viele von uns bloß Strümpfe an den Füßen trugen, fertigten unsere Häscher uns Schuhe aus Birkenrinde. Dann kam die Nacht, und sie banden uns an Händen und Füßen zusammen. Und ich fand keinen Schlaf, da ich die ganze Nacht bloß an meinen Kummer dachte. Ich hörte meinen Vetter beten, jemand möge kommen, uns zu retten. Ich zerbrach die Backenzähne des Ungerechten und riss den Raub aus seinen Zähnen. Ich versuchte, in sein Gebet einzustimmen, doch mein Geist war so bedrückt, dass bloß Gewimmer aus meinem Munde drang. Und das war die erste Nacht. Und am Morgen, als wir weitergingen, kam mein Nachbar Jay und sprach, »Lasst uns fliehen. Kein Schicksal kann schlimmer sein als dies.« Aber ich wagte es nicht. Und Gott segnete mich in meiner Weisheit, denn kurz nach dem Mittag hörte ich die Indianer rufen und sah einen Leib durch das Gestrüpp stürzen, und sie verfolgten ihn, und wir mussten anhalten und warten.
und wir alle beteten, dass er entkommen und Hilfe holen oder zumindest sein eigenes Leben retten möge. Und obgleich es warm war, fröstelte uns. Und einer der Heiden sprach: »Denkt, wer hat dies Leid über euch gebracht? Wer hat euch hier warten lassen?« Und kaum hatte er dies gesagt, da erschien jener, der den Flüchtigen gejagt hatte, und er wischte sein blutiges Beil am Mose ab und sprach: »Dies soll euch eine Lehre sein.« Und wir gingen weiter. Und es wurde Nacht. Und das war die zweite Nacht, die wir im Schlamm schliefen. Und am Morgen wurde ich gewahr, dass mein Junge krank war und nicht mehr trank, und ich dachte, er ist tot. Aber sein Leib war noch warm, als ich ihn an mich drückte. Und mein Schmerz um mein Kind war so groß, dass ich meinen eigenen Schmerz nicht spürte. Ich ging weiter, als wäre all dies ein Traum. Und manchmal stolperte ich und fiel. Dann halfen mir meine Freunde, wieder aufzustehen, wussten sie doch, welches Schicksal mich ereilen würde, sollte ich zurückfallen. Das war der dritte Tag. Doch an jenen kann ich mich kaum erinnern, denn am Abend fühlte ich mich schwach und fiebrig, und die ganze Nacht hustete ich. Und am Morgen kam ein Häscher, und ich wusste, er wollte mich töten. Doch seine Blutgier hatte nachgelassen, denn er ging und beriet sich mit einem anderen, und jener stieg von seinem Rosse, und sie hoben mich darauf. Ich wusste nicht, warum mir solches Mitleid zuteil ward. Vielleicht waren wir nicht mehr so viele, und sie fürchteten, wir wären nicht mehr genügend Lösegeld wert. Wir marschierten bis in die Nacht, und dann rasteten wir unter einem Felsvorsprung. Doch der Heide sprach: »Komm«, und er führte mein Ross einen Pfad hinunter. Ich weinte, und er fragte in englischer Sprache: »Warum weinet ihr?« Und ich sprach: »Ich möchte zu meinem Volke zurückkehren.« Und er sagte: »Jenes sei nicht mehr mein Volk.« Und das erfüllte mich mit neuerlichem Schrecken, und wahrlich, ich dachte daran fortzulaufen, bloß damit er mich und mein Kind töte, denn nun wusste ich, dass ich meine Heimat nimmer wiedersehen würde. Und bitterlich dachte ich an die Worte des Propheten Jeremias: »Er wird nicht wieder herkommen, sondern muss sterben an dem Ort, dahin er gefangen geführt ist, und wird dies Land nicht mehr sehen.« Dann kamen wir an eine Lichtung unterhalb eines Berges, und dort erblickte ich, was aussah wie eine Hütte aus Holz und Stein und ein Huhn im Hof. Und dort pfiff mein Herr, und die Tür tat sich auf, und heraus trat ein höchst merkwürdiges altes Weib, angetan in Röcke und Decken wie eine Indianerin, aber ihr Antlitz war britisch, und sie sprach sowohl die englische Sprache als auch die Sprache der Heiden. Und nach einigen Worten, die ich nicht verstand, überließ mich mein Häscher jener Frau. »Komm«, sagte sie und ließ mich ein. Es war ein kleines Haus, das nur aus einer Kammer bestand, und dort war ein Herd, und sie schürte das Feuer. Dann entkleidete sie mich und wickelte mich mit meinem Kinde in eine Decke. Dann nahm sie meine nassen Kleider und hängte sie über das Feuer und brachte Brühe. Und ich trank. Und dann gab sie meinem Kinde etwas davon, und es trank ebenfalls. Doch dann fing es an zu weinen, und sie sagte: »Schnell, gib ihm deine Brust.« Und mein Kind nahm sie. Und ich war so erleichtert, dass ich für einen Augenblick vergaß, in welch trauriger Lage ich mich befand. Dann, als mein Kind satt war, trank ich noch mehr von der Brühe, und obgleich sie ungesund roch, stellte ich keine Fragen. So weit hatte mich der Hunger getrieben, dass ich vom Löffel einer Heidenbuhle trank. Ich schlief, und spät in der Nacht erwachte ich. Ich hatte Fieber. Und nun, mit einem Male, war ich überzeugt, diese Frau wolle mir etwas antun. Was, wenn sie mich und mein Kind töten oder es dem Till geben wollte? So übermächtig wurde dieser Gedanke, dass ich alle Vernunft fahren ließ und mich erhob. Ich nahm den Schürhaken, der neben dem Herde stand, und stellte mich über die Dämonin. Ich hätte sie getötet, aber mein Kind begann zu weinen. Also ging ich zu ihm und gab ihm die Brust. Aber ich behielt den Schürhaken bei mir. Doch die Frau musste es trotz der Finsternis gesehen haben, denn sie sagte: »Nicht doch, törichtes Kind, Ich bin keine Hexe. Und sie ging und kam zurück mit einem Buch, und ich sah, dass es die Bibel war. Und sie nannte mir ihre Namen, sowohl ihren christlichen als auch ihren indianischen, denn sie war vor vielen Jahren mit ihrem Gemahl aus der Kolonie geflohen und hatte ihn in jener gottverlassenen Wildnis verloren. Und so heiratete sie einen konvertierten Indianer. Doch auch jenen verlor sie. Und ich kannte ihren und seinen Namen, denn schon oft hatte ich von diesen gottlosen Flüchtigen flüstern gehört, wobei ich sie für tot hielt. »Und habt ihr diesen Mann vor dem Herrn geehelicht?« fragte ich sie, denn ich hatte erkannt, dass sie sich wie die Gottlosen schmückte, mit einem silbernen Ring an ihrem Finger. Oder war es der T-L, der euch dieses Omen auf die Haut gezeichnet? »Du bist krank«, sagte sie. Und ich sagte, ich erkenne eine Sünderin. Und sie sagte, allein Gott weiß, wer ein reines Herz hat. Und ich sagte, aber Gott gibt mir die Fähigkeit zu sehen. Dann hast du Schuppen auf den Augen, sagte sie. Und sie saß neben mir, denn sie hatte das Zimmer im Finsteren durchquert. Oh, sagte ich, wie sollten wir des Herrn Lied singen in fremden Landen? Und eine Hand berührte meinen Kopf, und sie sagte, ich würde wirr reden. Und da wusste ich, sie hatte mir Gift gegeben. Ich rannte hinaus, aber ich war nackt und fiel, und dann war sie neben mir. »Gottesfürchtiges Weib«, rief sie, »du fliehst ohne dein Kind, komm her!« Da packte mich das Fieber vollends. Tagelang war ich außer mir, und als ich endlich wieder zu mir kam, sagte sie, es seien 2 Wochen vergangen. Und ich wusste nicht, ob es wirklich 2 Wochen waren, aber als ich mein Kind im Arm hielt, wurde ich gewahr, wie es indessen gewachsen. »Sieh«, sagte sie, »als du nicht bei dir warst, drückte ich den Knaben an deine Brust, und er war gesund und lächelte. Ein hübsches Lächeln. Doch ich hatte davon gehört, wie aus dem Lehme des Tals falsche Kinder gemacht werden. Und als sie fort war, prüfte ich seinen Leib auf Nahtstellen, die ihn verraten würden.« Und er wimmerte, denn es war kalt. Und die alte Frau kam zurück und sprach, »Warum bekümmerst du ihn so?« Da bat ich sie, mit mir zu beten. Und sie nahm die Bibel. Und als sie die Worte las, »Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.« Da kamen mir die Tränen.